Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Laut Umweltbundesamt ist der Bereich Wohnen für ein knappes Viertel unseres privaten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Deshalb soll der Gebäudebestand bis allerspätestens 2050 klimaneutral mit Wärme versorgt werden. Klar ist, beim dafür notwendigen Strukturwandel des Energiesystems wird die kommunale Wärmeplanung eine zentrale Rolle spielen. Doch wie sehen die konkreten Pläne und Lösungen für diese Wärmewende aus? Welche Rolle spielen dabei Wärmeplanung, Quartiere und Contracting? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich bespreche diese Fragen heute mit Tobias Dvorak, Geschäftsführer des FEDEC, Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. Hallo Herr Dvorak.
Hallo Herr Bücklein.
Können Sie in ein paar Worten Ihren umbenannten Verband nochmal kurz vorstellen und vielleicht bei der Gelegenheit auch für die Nicht-Experten den Begriff Contracting nochmal kurz erläutern?
Das mache ich sehr gerne. Wir vom FEDEC, früher Verband für Wärmelieferung, sind jetzt ein bisschen länger als 30 Jahre rund um Energiedienstleistungen und Contracting unterwegs. Wir sind angetreten damals im Rahmen eines Forschungsvorhabens, das Wärmelieferungskonzept für das Handwerk, um eine Trendwende einzuleiten, sage ich mal. Mhm. Weg vom Verkauf von Heizungsanlagen hin zum Verkauf von Nutzenergie, von Wärme. Das hat sich die letzten 30 Jahre stark verändert. Wir haben heute kaum noch Handwerksunternehmen, die das anbieten. Mhm. Viele professionelle Energiedienstleister, Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerke sind in den Markt eingestiegen und bedienen den hervorragend und haben auch ihr Angebot im Laufe der Zeit stark ausgeweitet. Es geht nicht mehr nur um Wärmelieferung, es geht um ganzheitliche Angebote, Wärme, Strom, E-Mobilität, Lademanagement, Energiemanagement. Deshalb war es für uns wichtig, den Namen anzupassen, um einfach dem Markt, unseren Mitgliedern und auch den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Mhm. Und ich hatte das gerade, wenn Sie nach Contracting fragten, so ein bisschen nebenbei mitbeantwortet. Meine Contracting gibt es in vielen bunten Geschmacksrichtungen. Die verbreitetste ist sicherlich das Energieliefer-Contracting, bei dem der Energiedienstleister die Energieerzeugungsanlagen betreibt, das Effizienzrisiko für sie übernimmt und dann dem Kunden die daraus oder darin erzeugte Energie verkauft, Wärme, Strom, Druckluft, Licht, alle möglichen Kälte, alle möglichen Formen. Die andere Variante, das Energieeinspar-Contracting, wo es dann darum geht, Anlagen so zu betreiben, dass eine vorher errechnete Energieeinsparung erfolgt oder umgesetzt wird, für die der Energiedienstleister eine Garantie übernimmt. Mhm. Gerade das macht Contracting so spannend und ich glaube zu einem wichtigen Puzzleteil zum Gelingen der Energiewende und auch der Wärmewende, weil der Energiedienstleister direkt profitiert von einem möglichst effizienten Anlagenbetrieb.
Und weil der Kunde letztendlich nur noch den Nutzen braucht und nicht mehr das ganze drumherum auch noch verstehen und bedienen können muss.
Genau, insofern ist Contracting quasi klassische Outsourcing-Dienstleistung. Ich kümmere mich nicht mehr um die Energieversorgung meiner Gebäude, Immobilien, Produktionsstätten, was auch immer, sondern überlasse das jemandem, der sich damit auskennt und der mit Energieeffizienz Geld verdient.
Energieeffizienz, Energiesparen, Sie haben es gerade schon benannt. Vieles hat eben damit zu tun, dass wir ja einen Klimawandel haben und den bekämpfen. Erneuerbare Energie ist in aller Munde. Und zwar vor allem, würde ich mal sagen, auch bei Mobilität und Hausstrom, was den Wärmesektor betrifft. Sehe ich das richtig? Da stagniert eigentlich der Ausbau. Ist das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was die erneuerbaren Energien betrifft? Der BEE fordert ja endlich auch bei der Wärmewende 100% Erneuerbare anzustreben. Wie realistisch sehen Sie das und wie könnte man das erreichen im Wärmesektor?
Ein ganzer Blumenstrauß an wichtigen Fragen. Ich glaube, stiefmütterlich behandelt, weiß ich nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Vielleicht nicht von Anfang an mit dem gleichen Engagement, wie das beim Strom der Fall war. Mhm. Ein Ausbau der Erneuerbaren im Strom ist vor vielen Jahren erfolgreich gestartet und da haben wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Gibt's natürlich noch nicht da, wo wir sein könnten und wo wir vielleicht auch sein sollten. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Gerade eben kam die Meldung, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nochmal deutlich erhöhen möchte, was, glaube ich, auch notwendig ist. Mhm. Im Strombereich sind wir viel weiter als in der Wärme, das ist richtig. Gerade was den Ausbau der Erneuerbaren im Wärmesektor betrifft. Dazu vielleicht zwei Getrennte Aspekte. Erstens ist es, glaube ich, nicht damit getan, über Erneuerbaren im Wärmebereich zu reden. Mhm. Wir müssen viel stärker auf eine Effizienzverbesserung gucken. Mhm. Die Bundesregierung hatte vor, ich weiß gar nicht mehr genau wann, mal Efficiency First als großen Leitspruch ausgegeben, der meiner Wahrnehmung nach nicht mehr ganz so weit nach vorne getragen wird in der energiepolitischen Diskussion. Aber da müssen wir ja hinkommen. Mhm. Wir werden es wahrscheinlich, soweit ich das verstehe, nicht schaffen, die Energie, die wir heute verbrauchen, zu 100% aus Erneuerbaren zu beziehen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum und Beibehaltung des aktuellen Lebensstandards und des Niveaus haben wollen. Mhm. Wir werden den Energieverbrauch ganz dramatisch reduzieren müssen. Mhm. Der Rest der Energie, weiß ich nicht, wir reden über eine Halbierung, über bestimmte Zeiträume, muss dann aus Erneuerbaren zur Verfügung gestellt werden. Und da ist es, glaube ich, auch heute schon notwendig, dass wir viel weiter in den Ausbau gehen. Mhm. Contracting ist so gesehen technologieoffen. Kontraktoren sind nicht auf eine Technologie zwingend festgelegt. Wir können das verbauen, was unsere Kunden wollen, was in Ausschreibungen gefragt wird. Sowohl fossile Kessel, sowohl hocheffiziente Blockheizkraftwerke zur dezentralen Strom- und Wärmeerzeugung, Einbindung von PV-Anlagen, Wärmepumpen, Holzhackschnitzel, das ist dem Energiedienstleister erstmal egal. Am Ende des Tages ist es eine Frage, wie wirtschaftlich ist das? Mhm. Und komme ich damit auf einen Wärmepreis, einen Energiepreis, der für den Kunden attraktiv ist? Mhm. Und ich glaube, da ist im Moment eine der wichtigen Stellschrauben, das sieht der Bundesverband Erneuerbare Energie, glaube ich, auch nicht groß anders, dass wir diese Kostendifferenz zwischen fossilen und Erneuerbaren noch in den Griff bekommen müssen. Der CO2-Preis, den wir jetzt haben, über die Höhe müssen wir nicht streiten, ist, glaube ich, ein richtiges Signal in diese Richtung, dass wir sagen, wir machen das, was CO2-schädlich ist, teurer, um dann einen Vorteil für die CO2-neutralen Technologien zu erreichen.
Es gibt ja bereits erfolgreiche Konzepte jetzt für Häuslebauer, ich sag mal Wärmepumpe oder Solarthermie, mit der man Wärme auch aus erneuerbaren Energien schon erzeugt. Spielt das eine große Rolle in der aktuellen Situation?
Ich will das mal anders versuchen. Ich habe im Moment, ich habe gestern mein Elektroauto abgeholt. Mhm. Und ein Elektroauto zu kaufen ist an sich relativ einfach, aber hat überraschenderweise in meinem Freundeskreis zu einer furchtbaren Diskussion über Elektromobilität geführt. Ja. Und das ist anekdotische Evidenz natürlich jetzt in meinem persönlichen Umfeld, aber wir erleben das ganz oft, auch in politischen Diskussionen. Wir haben so viele Technologien heute verfügbar. Wir wissen so viel über Energieverbräuche von Gebäuden. Und irgendjemand sagte neulich auf einer Veranstaltung, wir diskutieren ja nicht mehr über das Ob der Wärmewende, sondern über das Wie. Und meines Erachtens ist das Problem, dass wir aber immer noch diskutieren. Und der eine sagt hier, wenn wir eine Wärmepumpe einbauen, das ist total gut. Dann sagt der nächste, ja, aber der Strom der Wärmepumpe, der muss ja auch erneuerbar sein. Mhm. Dann sagt der nächste, eine Wärmepumpe im Bestand, das lohnt sich gar nicht, da muss man erst die Gebäudedämmung angehen. Dann sagt der nächste, Gebäudedämmung funktioniert aber nur, wenn wir die Fenster mit berücksichtigen. Und das führt dann immer weiter. Das ist ja alles richtig. Ich glaube, wenn ich als Nutzer davor stehe und sage, ich habe jetzt wirklich Lust, ich möchte wirklich was tun, ich erkenne an, dass ich für meine Kinder und meine Enkelkinder einen Beitrag leisten muss zur CO2-Reduzierung, dass er häufig vor der Frage steht, was mache ich denn jetzt? Und wenn er sich informiert, dann findet er überall sich widersprechende Informationen und Aussagen und steht dann davor, genauso wie ich vor meinem Elektroauto, soll ich das jetzt machen oder nicht? Mhm. Und ich glaube, das ist unabhängig von der Frage der Technologie, die am Ende eine Rolle spielt. Da sind Wärmepumpen sind super. Wir sehen das im Neubaubereich, da haben die stark zugelegt. Wir sehen das in Neubauprojekten, in Quartiersentwicklungen, dass Erneuerbare immer stärker einbezogen werden über kalte Nahwärmenetze, über die Integration von Solarthermie und PV. Die Lösungen sind da, aber was, glaube ich, fehlt, ist so ein Weg, so ein Plan, wie wir da am Ende weiter vorwärts kommen. Auch so, dass wir Vertrauen und Akzeptanz bei denen, die das am Ende verantworten, die Immobilieneigentümer erreichen. Und da wird Sie das nicht überraschen, dass der Geschäftsführer des Contracting-Verbandes sagt, dass Contracting da natürlich genau ein richtiges Lösungsangebot macht, dass sie sagt, wir reduzieren für dich die Komplexität. Wir liefern dir das, was du am Ende brauchst, nämlich die warme Wohnung oder das warme Gebäude.
Vielleicht, um da noch kurz dran zu bleiben, wir sind jetzt ein bisschen in den eigenen Garten und aufs eigene Dach gegangen, ja, sowohl ich als auch Sie mit unseren Elektroautos und sind ein bisschen von den großen Lösungen weg, aber ich finde das in der aktuellen Diskussion gar nicht so falsch. Ich hatte im Smarter E-Podcast mit dem Tübinger OB gehört von ihm, dass die eben auch gesagt haben, naja, die Dringlichkeit bei der Bekämpfung des Klimawandels ist inzwischen so groß, dass man nicht warten kann, bis alle Häuslebauer ihre Photovoltaik aufs Dach geschraubt und die Wärmepumpen installiert haben, und deswegen ist es viel leichter, die Heizung rauszuschmeißen und einen Anschluss an eine mit erneuerbaren Energien erzeugte Wärme vorzunehmen. Das heißt, ein Stück weit ist dann die Bürgerenergiewende auch am Ende, oder? Und wir brauchen größere Lösungen, vielleicht provokativ gesagt. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube vor allem, dass wir Lösungen brauchen, die überall passen. Ich glaube, so ein One-Size-Fits-All werden wir am Ende nicht bekommen. Das sehen Sie an der Diskussion über das Verbot der Ölheizung, in Anführungszeichen. Es gibt Anwendungsfälle, ich will jetzt, weiß Gott, nicht die Ölheizung verteidigen. Es gibt aber Anwendungsfälle, in denen ich nicht sagen kann oder in denen es mir nicht so einfach machen kann, dass ich versuche, eine Lösung für alle umzusetzen. Das ist, ich wohne hier im ländlichen 5000 Einwohner-Gemeinde. Hier können wir nicht über Nahwärmenetz diskutieren. Hier brauchen wir andere Lösungen als im Herzen von Berlin oder Köln oder Hamburg, wo wir eine Fernwärmeversorgung haben, die auf Erneuerbare umgestellt werden könnte oder kann oder die das ja auch schon vielfach tut mit Abwärmenutzung und so weiter. Da sind ja richtige Schritte unterwegs. Und ich habe so ein bisschen in der Diskussion die Sorge, dass wir so auf diese einzige Lösung gucken, die es am Ende in der Vielfalt der Anwendungsprojekte gar nicht gibt. Was nicht heißen soll auf der anderen Seite, dass wir uns jetzt in so einer kleinteiligen Diskussion zerfasern sollen oder dass das der richtige Weg wäre, sondern vielmehr, dass wir auch in die Umsetzung kommen. Ja. Wenn ich das als Beispielprojekt vielleicht mal einbringen darf, die Polizeiakademie Niedersachsen in Oldenburg ist ausgezeichnet worden mit dem Contracting Award letzten Jahres. Der ist ein Einspar-Contracting-Projekt, wo mit heute verfügbaren Technologien einfach durch eine Erneuerung, durch bestimmte Einsparmaßnahmen ca. 50% CO2 eingespart werden. Und da muss ich nicht darüber diskutieren, ob wir mehr davon brauchen oder mehr davon. Die Diskussion ist wichtig. Wir brauchen auch einen vernünftigen Pfad, verlässliche Rahmenbedingungen, dass Investoren heute wissen, investiere ich in die Technologie oder in die. Wenn sich jede halbe Jahre der Technologietrend ändert, führt das, glaube ich, eher zu einer Verunsicherung. Aber wir haben heute schon Möglichkeiten, erhebliche CO2-Einsparungen zu realisieren. Also sollten wir das eine tun, nämlich über das Zielbild diskutieren, ohne das andere zu lassen, nämlich Einsparpotenziale heute schon zu heben.
Um den Blick jetzt auf die größeren Lösungen wieder zu wenden. In Baden-Württemberg ist ja jetzt die kommunale Wärmeplanung für Stadtkreise und große Kreisstädte über 20.000 Einwohner inzwischen verpflichtet. Reicht das Ihrer Meinung nach als Anschub für die Entwicklung von klimaneutralen Quartierskonzepten aus oder ist das ein guter Beitrag dazu?
Ein Plan ist so gut wie die Umsetzung. Wenn ich eine kommunale Wärmeplanung durchführe, ist niemandem damit geholfen, dass die in der Schublade liegt und die nächsten 20 Jahre da verstaubt. Ich sage nicht, dass das der Fall ist. Es ist auch wichtig, dass es diese Verpflichtung zur Wärmeplanung gibt, weil das in vielen Kommunen dazu führt, dass überhaupt sich mit dem Thema Wärmeversorgung beschäftigt wird. Es gibt eine Untersuchung vom Deutschen Institut für Urbanistik, die Bürgermeister befragen, was deren drängendste Probleme sind. Und da ist Energiewende lange Zeit nicht unter den Top 10 gewesen. Das hat vielfältige Gründe, weil ich in der täglichen Verwaltung meiner Kommune vor ganz anderen Herausforderungen stehe, die auch viel getrieben sind, aktuell Corona. Und wir haben günstige Energiekosten. Warum sollte ich mir bei den anderen großen drängenden Herausforderungen jetzt in Gedanken über die Energieversorgung der Zukunft machen? Es gibt viele Kommunen, die das gleichwohl tun. Es gibt die kommunale Wärmeplanung, die verpflichtend ist. Entscheidend ist es dann, das Bewusstsein zu haben, dass es damit nicht getan ist, diese Planung aufzustellen, sondern in die Umsetzung zu kommen und die Maßnahmen dann auch zu ergreifen. Jetzt bin ich in den Details, wie es dann in Baden-Württemberg weitergeht, mit den Plänen nicht 100% fit, aber da wird es dann darum gehen, die Kommunen auch so auszustatten oder mit Partnern zu versorgen, die die Pläne dann auch realisieren können.
An ihren Früchten sollte sie erkennen, steht ja schon in der Bibel.
Ja gut, das hat man ja nicht nur im Wärme- und Energiebereich. Ich erstelle Pläne, dann habe ich gesagt, ich habe einen Plan gemacht, dann lege ich den irgendwo hin und kein Mensch interessiert sich mehr dafür. Das kann auch Vorteile haben oder kann genau das Ziel von so einem Plan sein, dass sich eine Organisation oder die Teilnehmer, die diesen Plan entwickeln, mit einem Thema in Berührung bringe. Ja. Dass es mir gar nicht so sehr darum geht, hinterher einen Plan zu haben, den ich dann auch umsetze. Mhm. Aber ich glaube, im Energiebereich werden wir nicht gewinnen, wenn wir die Pläne in den Schubladen verstauben lassen.
Ja. Jetzt haben wir vorhin ja schon über unsere beiden Elektroautos gesprochen. Inwiefern könnte Ihrer Meinung nach die Einbindung von Mobilitätskonzepten bei den Quartierskonzepten in Zukunft noch besser eingebracht werden oder wie könnten die noch besser aufeinander abgestimmt werden?
Wir haben heute schon in vielen Quartieren die Anforderung, Energiegesamt zu denken. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Hebel, um vorhandene Effizienzpotenziale auch zu erschließen. Mhm. Es geht ja darum, dass sich unterschiedliche Erzeugungen, wir haben über hocheffiziente KWK gesprochen, wir haben über PV schon gesprochen, dass ich die Energie, die ich zur Verfügung habe, auch leistungsgerecht nutze. Mhm. Dass ich Speicherlösungen habe, dass ich für solche Speicherkonzepte auch Mobilitätsangebote schaffe. Das hängt natürlich immer davon ab, was für eine Art von Quartier habe ich hier vor mir, was möchte ich da entwickeln. Mhm. Aber am Ende des Tages wird es darum gehen, dass einheitlich zu betrachten und zwar auch einheitlich über den Energieaspekt hinaus, also sowohl eine Kommunikation der Gebäude untereinander über den aktuellen Wärmebedarf und Verbrauch, über die Stromplanung, dass ich die Ladeinfrastruktur besser planen kann, dass ich da Raumangebote schaffe, dass ich aber auch soziologische und soziale Aspekte mit berücksichtige. Und das ist natürlich ein sehr weites Handlungsfeld. Sie wollten ja wieder in den Blick vergrößern auf größere Zusammenhänge mit Abfallentsorgung, mit altersgerechtem Wohnen, Herausforderungen in Quartieren, die dann auch den Energiedienstleister insofern Anführungszeichen überfordern, dass er damit Fragestellungen konfrontiert wird, die nicht originär seine sind. Mhm. Für alle Fragen rund um die Energienutzung und gerade was die Verteilung von Lasten, das Management von Verbräuchen betrifft, da ist er ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, da haben wir auch noch ein Riesenpotenzial, was die Verbesserung der energetischen Qualität von Quartieren betrifft, weil die und dann sind wir wieder bei den Elektrofahrzeugen, als Anführungszeichen mobile Speicher natürlich sehr gut geeignet sind, unterschiedliche Bedürfnisse da zu bedienen. Es gibt eine ganze Reihe von Contracting-Projekten in Quartieren, die auch mit Carsharing-Angeboten arbeiten, die Nutzer-Apps anbieten, dass die Nutzer Fahrzeuge planen oder Fahrten planen können, Fahrzeuge buchen, Energieverbräuche monitoren und so weiter. Da stehen wir vielleicht nicht, was die Umsetzung betrifft, am Anfang, aber vielleicht, was die Nutzung betrifft, weil die Erfahrung zeigt, dass elektrische Carsharing-Angebote in Quartieren und auch die Nutzer-Apps tatsächlich nicht von der großen Masse genutzt werden.
Hm. Beim Elektroauto, da ist ja immer so diese Horrorvision, die manchmal gezeichnet wird, dass sich dann, wenn das jeder jetzt in der Straße hätte und die schließen die alle gleichzeitig an, dann geht da der Strom aus. Deswegen brauchen wir intelligente Ladeinfrastruktur, die flexibel ist und mit Smart Mietern dann funktioniert. Gibt es sowas Ähnliches auch im Bereich Wärme?
Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, was ist Contracting? Contracting ist für mich wesentlich gekennzeichnet dadurch, dass ich dem Kunden das verkaufe, was er braucht, nämlich Wärme. Und wenn ich das konsequent weiterdenke, will der Nutzer einer Immobilie am Ende ein Wohnzimmer, das eine Temperatur von, ich weiß nicht, 20 Grad hat. Und für mich persönlich, oder ich bin großer Freund davon, einen Weg zu finden, wie kann denn der Energiedienstleister genau das verkaufen, eine 20 Grad warme Wohnung. Mhm. Mit dem Effizienzanreiz vielleicht auch zu sagen, ich kann tatsächlich einsparen, wenn ich nur 19,5 Grad oder nur 19 Grad habe. Oder ich sage, ich möchte in dem einen Raum die Temperatur und im anderen Raum die. Das funktioniert heute schon im Strombereich. Das funktioniert im Wärmebereich in dem Maße, glaube ich, noch nicht, was auch mit den thermischen Eigenschaften von Gebäuden eine ganze Menge zu tun hat. Mhm. Die Wärme speichern und abgeben und nicht so eine Ein-Aus-Stellung haben, wie das der Stromschalter hat. Mhm. Wo meines Erachtens die Energiedienstleister noch viel weiter gehen könnten. Denn auf der anderen Seite tun viele ja schon genau das. Sie gucken sich die Verbräuche übers Jahr an, sie gucken sich das Verhalten von Anlagen an. Immer mehr kommen wir dazu, über Digitalisierungslösungen Anlagen zusammenzuschalten, viel besser gleiche Anlagenarten miteinander vergleichen zu können, um da zu sehen, wie das künftige Verhalten sein wird, das abzugleichen mit Wetterdaten, um da die Technik so einzustellen, dass der Anlage möglichst effizient arbeitet und das auch möglichst vorausschauend zu tun. Also auf der einen Seite, ich glaube, für mich persönlich das Zielbild, da sind wir noch nicht ganz da, aber auf der anderen Seite sind wir ein gutes Stück auf dem Weg schon gegangen.
Da fiel mir gerade auf, dass ich zum Beispiel, seit ich diese Solaranlage habe, viel besser sehe, was ich tatsächlich gerade verbrauche und ganz andere Beziehungen zum Stromverbrauch bekommen habe. Sowas wäre für die Wärme eben auch sinnvoll, ne?
Es gibt ein Startup, Fresh Energy heißen die meines Erachtens, die bieten mir an, oder es gab, ich hoffe, es gibt sie noch, die haben eine ganz clevere Idee, die bieten mir eine Stromrechnung an, die kriege ich monatlich und da steht nicht drauf so und so viel Kilowattstunden, also da steht auch drauf, aber da steht drauf so und so viel Stunden Fernsehen, so und so viel Stunden Wäschetrockner, so und so viel Stunden Waschmaschine, weil die sagen, wir können durch die spezifischen Reaktionen eben mit dem Smart Meter Verbräuche einzelnen Abnehmern zuordnen. Sowas finde ich grandios, weil ich dann auch als Nutzer genau weiß, wenn ich sage, ich möchte Strom sparen, was kann ich denn machen? Dann gucke ich mir das an und sehe, okay, Sonntag habe ich so und so viele Stunden Fernsehen, das war meine Sportschau, da möchte ich nicht drauf verzichten. Aber ich sehe, ich meine, da müssen wir ja weitergehen. Da muss es ja weitergehen, zu sagen, hier, optimiere dein Verbrauchsverhalten mit flexiblen Stromtarifen, dass du halt den Wäschetrockner nicht mittags laufen oder vielleicht gerade mittags, wenn ein PV-Strom günstiger am Markt ist, laufen lässt. Dass ich als Nutzer viel mehr in die Hand genommen werde, was ich machen kann. Auf der anderen Seite, am Markt erinnere ich Untersuchungen, wo es darum geht, Nutzern Tablets oder so Touch-Displays in die Wohnung einzubauen, dass die viel mehr über ihre Wohnung wissen und da auch, ich weiß nicht, so Urlaubsabwesenheiten und so einstellen können. Riesenthema Datenschutz und Verwendung und so weiter. Es ist ein Rattenschwanz an Fragen, der ungeklärt ist bei solchen Lösungen. Aber die zentrale Erkenntnis, soweit ich das erinnere, ist, dass das gar nicht in dem Maße genutzt wird, wie man das erwarten würde und hofft. Was, glaube ich, im nächsten Schritt dazu führt, es gibt bestimmt eine Zielgruppe, die findet das total gut, mit dem Smartphone oder mit so einem Steuerungseinheit an der Wohnung Sachen rumzustellen. Es gibt auch eine Gruppe, die findet so diese Nutzerassistenten, Alexa und Google. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, finden das total gut. Andere haben da Riesenbedenken gegen. Wenn es um die Energie in meiner Wohnung geht, wäre doch, glaube ich, dann der richtige Schritt, dass diese Intelligenz da ist, ich aber als Nutzer die nicht nutzen muss. Ich bin nicht aktiv darauf angewiesen, dass ich einstelle, ich bin jetzt im Urlaub und ich kann mir das angucken, sondern dass dienliches Verhalten intelligent belohnt wird, dass das System selber lernt, hey, jetzt sind alle arbeiten, jetzt brauche ich nicht die volle Leistung vorzuhalten und ich weiß, die Last kommt dann um die und die Uhrzeit wieder, weil ich einfach das Gebäude analysiere und nicht darauf warte, dass jemand Eingaben.
Jetzt haben wir viel über Strom gesprochen. Ich meine, der FEDEC war ja früher der Verband für Wärmelieferung. Und durch diese Umbenennung ist jetzt auch der Strom- und Wärmebereich im Namen mit dabei. Insofern war das wahrscheinlich auch nicht so ganz falsch, dass wir viel über Strom gesprochen haben. Inwiefern hat sich denn die Umbenennung auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Ich glaube, das ist andersrum. Also die Henne ist in dem Fall das Ei. Mit Motivation für die Umbenennung war, dass sich die Angebote unserer Mitglieder und der Kontraktoren verändert haben und die eben nicht mehr nur Wärme geliefert haben. Ich hatte das eingangs schon gesagt, der Contracting-Markt heute, also gerade heute ist besonders im Neubau stark und im Neubau habe ich die Anforderungen Einsatz hocheffizienter KWK, ich habe Frage Integration von PV, Solarthermie und die Frage, was mache ich mit dem Strom vor Ort? Und insofern folgte die Umbenennung der Wirklichkeit, indem wir gesagt haben, das, was unsere Mitglieder heute anbieten, das ist weit mehr als Wärmelieferung. Wir haben immer schon viele Mitglieder gehabt, die auch Kälte geliefert haben, die Beleuchtungsangebote geliefert haben, die im Industriebereich Druckluft angeboten haben und insbesondere durch KWK eben auch die Stromseite bedient haben. Dann sind wir quasi dem nur gefolgt.
Okay. Vielleicht zuletzt noch ein Wort zur Abwärme, wenn die Wärme dann gebraucht ist. Auch die Abwärme spielt ja eine Rolle, gerade größere Industrieanlagen, wenn die eingebunden werden in Wärmenetze. Gibt es da ein spezielles Abwärme-Contracting für Unternehmen? Ist das eine Überlegung?
Es gibt solche Angebote von Energiedienstleistern, die in einzelnen Projekten die Abwärme aus Industrie oder aus anderen Prozessen nutzen, um die einzuleiten in Nahwärmenetze und dann für Wohnungen zu nutzen. Was natürlich eine ganze Reihe eigener Herausforderungen mit sich bringt. Es gibt auch Angebote, in denen ich den Prozess quasi entkopple mit modernen Wärmespeichern, dass ich die Abwärme an einem Ort gewinne und dann in einem nahegelegenen Netz ohne direkte Anbindung über Speicher weitergebe. Diese Lösungen gibt es heute schon und die eignen sich, glaube ich, auch ganz besonders gut für Kontraktoren, um da die Schnittstelle zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher abzubilden.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dworschak.
Ja, sehr gern.
Wenn Sie mehr über den FEDEC erfahren möchten, finden Sie ihn natürlich im Internet unter www.fedec.org. Ja, und ich hoffe, wir hören uns in einer weiteren Podcast-Folge bald wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bück. Alles zu Wärmeplänen, Quartierskonzepten, Sektorenkopplung und Contracting finden Sie auf der EM Power Europe, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen in München. Die EM Power Europe liefert passende technologische Lösungen und Services und zeigt Wege hin zu einer dezentralen, nachhaltigen, CO2-neutralen und zukunftsfähigen erneuerbaren Energieversorgung auf. Infos im Netz unter www.em-power.eu.